Gipfel meines Berges. Muskulös, schlank, hochgewachsen, mit rauen Gesichtszügen stand er auf der Spitze des Tomlishorns, dem höchsten Gipfel des Pilatus. Jung, vital und voller Tatendrang stellte Bergsteigen kein Problem für ihn dar. Nicht, dass es einfach gewesen wäre. Allerdings stand für ihn außer Frage, dass er den Berg jedes Mal bezwingen, sich selbst beweisen und seine Kraft der Natur demonstrieren würde. Schelmisch grinste er in die Kamera. Sein Gesicht wirkt seltsam verblasst und verschwommen auf dem Foto. Mit seinen faltigen Händen tastet er nach einem Tuch. Aber sein Gesicht wird unter dem vom schmutzigen Lappen verschmierten Glas nur noch fremder. Er spürt den Drang, sich im Spiegel zu betrachten. Er ächzt bei dem Versuch, sich aus dem Sessel zu stemmen. Es gelingt nicht. Seine Glieder wollen nicht gehorchen. Es fällt ihm unheimlich schwer, sich zu bewegen. Unsichtbare Gewichte scheinen ihn niederzudrücken. Mittlerweile hat er sich an die Entfremdung seines Körpers gewöhnt. Genau so hatte der Arzt es beschrieben. Erst würden seine Bewegungen zunehmend langsamer, seine Schrift unleserlicher und seine Sprache undeutlicher werden, bis die Feinmotorik versagt. Bald wird er ans Bett gefesselt sein. Er stöhnt. Während einer Busfahrt hatte alles mit einer Peinlichkeit begonnen. Eine junge Frau hatte ihn gefragt, ob der Platz neben ihm noch frei sei. Daraufhin konnte er nicht mehr mit dem Kopfnicken aufhören. Der Arzt nannte es Tremor. Dies sei nichts Ungewöhnliches bei einer Parkinson-Erkrankung. Er weiß nicht, wie lange er nun schon bewegungslos in seinem Sessel sitzt. Er versucht, Kraft zu sammeln, um aufzustehen. Wie spät es wohl ist? Sein Zeitgefühl hat seit seiner Erkrankung nachgelassen. Nicht, dass dies Teil der Krankheit ist. Es gibt einfach keinen Anreiz mehr, sich in Erinnerung zu rufen, wie viel Zeit bereits verstrichen ist. Plötzlich wacht er auf. Er kann sich nicht entsinnen, ob er die vergangenen Minuten oder auch Stunden nur gegrübelt oder fest geschlafen hat. Von sich selbst enttäuscht, versucht er erneut, sich aufzurichten. Dieses Mal klappt es. Rhythmisch kämpft er sich mit den Händen Zentimeter für Zentimeter an den Armlehnen entlang. Er hat sich an ein Zitat von Wilhelm von Humboldt erinnert, der ebenfalls unter Parkinson gelitten hatte. Tanzend müsse man sich bewegen, damit der Körper gehorche. Laufen nicht als Laufen versuchen, sondern den Körper überlisten. Mit kleinen Schritten fängt er an. Er erinnert sich an einen Tanz, den er als Heranwachsender gelernt hatte. Fantastisch. Es funktioniert wirklich. Seine Freude über das Erfolgserlebnis wird jäh erstickt, als er weiterlaufen will. Sofort ist sein Oberkörper leicht nach vorne gebeugt, während sein Nacken und Kopf starr bleiben. Mit kleinen Schritten ist es ein mühseliges Vorwärtskommen. Schlurfend macht er sich auf den Weg ins Badezimmer. Es war bitterkalt. Nach wochenlanger Vorbereitung hatte er sich an den Aufstieg gewagt. Man hatte ihn gewarnt, dass es wegen eines Sturms lebensgefährlich sein könnte, den Mont Blanc zu erklimmen. Die Warnung ignorierend, erlitt er seine erste Niederlage an diesem Berg. Noch nicht einmal auf halber Höhe war er gezwungen, den Aufstieg abzubrechen. Der starke Wind und die Kälte hätten ihn beinahe abstürzen lassen. Beim zweiten Mal war er vorsichtiger gewesen. Von Ehrgeiz getrieben, den ersten Fehlversuch wieder gut zu machen, hatte er das Wetter lange vorher verfolgt und das sicherste Zeitfenster abgewartet. An einer Stelle mit abnehmender Steigung an einem Abhang über einer nur wenige Meter tiefen Felskluft hatte er sich sicher gefühlt. Er war davon überzeugt gewesen, den Eiskrampen sicher im Fels befestigt zu haben. Als er das Seil gestrafft hatte und begann, sich hochzuziehen, sah er noch, wie der Eisenkrampen sich löste. Dann fiel er. Die Genesung war nicht einfach für ihn. Erneut hatte ihn seine Selbstüberschätzung unachtsam gemacht. Jeden Tag im Krankenhaus wurde er ungeduldiger. Er hatte aber keine Wahl, denn beim Absturz hatte er sich das Becken geprellt und das linke Bein gebrochen. Er solle froh sein, dass ihn andere Bergsteiger so schnell fanden, hatte der Arzt gesagt. Im dritten Anlauf war ihm der Aufstieg gelungen. Auf dem Gipfel wurde er mit einem atemberaubenden Ausblick für die Strapazen belohnt. Es war nicht nur Stolz, was er in diesem Moment fühlte. Sein Scheitern hatte ihn Demut gelehrt. Das ist aber lange her. Zum Glück lebt er nicht mehr in seinem alten Haus auf dem Land. Dort war es zwar schöner gewesen, aber vom Wohnzimmer ins Bad hätte er in seinem derzeitigen Zustand viel zu lange gebraucht. Das einzig Gute an der kleinen Wohnung in einem Vorort Frankfurts ist, dass dieser Weg viel kürzer ist. Auf dem Weg ins Bad, vorbei am Schlafzimmer, muss er sich am Türrahmen festhalten. Er schaut auf das von ihm vom Krankenpflegedienst zur Verfügung gestellte Bett. Es reicht von Wand zu Wand. Nur mit der daran befestigten Halterung, die die Pflegerin treffenderweise immer als Galgen bezeichnet, ist es ihm überhaupt noch möglich, aufzustehen. Seltsamerweise kann er sich schon gar nicht mehr daran erinnern, wie er am Morgen aufgestanden ist. Er zuckt gleich zusammen, als er im Badezimmer vor dem Spiegel steht. Erbärmlich ist das Gesicht, das ihn anstiert. Wer ist das? Hager wie ein Totenschädel, die Augen versunken in ihren Höhlen, die Nase stetig gewachsen, prangt rötlich wie ein riesiges Geschwür in der Mitte. Die fleckige Haut, einst gespannt über seine kantigen Züge, scheint nun nichts mehr auf den Knochen zu halten. Soll er dieses Gesicht anfassen? Die Berührung der Haut wäre ein Beweis, dass dieses Gesicht seines ist. Er fürchtet sich davor, sich selbst mit dieser Person in Verbindung zu bringen. Warum sieht er so aus? Er spürt Angst, Trauer und Resignation. Das Gegenüber im Spiegel zeigt keine Regung. Alles in diesem Gesicht ist erstarrt. Dies ist er nicht. Nichts von all dem, was ihn umtreibt, erkennt er wieder. Obwohl er steht, nimmt der Schmerz in seinen Beinen stetig zu. Sie verlangen nach Entlastung. Er schnaubt unwillig. Welches Gewicht ist denn noch übrig? Sein Körper besteht nur noch aus Haut und Knochen. Sich selbst für seine Schwäche verachtend, bereut er, dass er zum Spiegel gegangen ist. Mühselig kann er seine Beine dazu bringen, zu gehorchen und ihn zurück ins Wohnzimmer zu tragen. Jeder Schritt scheint eine Ewigkeit in Anspruch zu nehmen. Allerdings hilft ein weiteres Mal Humboldts tänzelnde Technik. So schafft er es bis zum Sessel. Dort sieht er sich mit einer neuen Herausforderung konfrontiert. Wie soll er sich setzen? Noch während er überlegt, macht sich sein Körper selbstständig und lässt ihn plump wie einen Stein in das Polster fallen. Obwohl er weich sitzt, fühlt er sich an wie damals, als er auf dem Mont Blanc abgestürzt war. Der Kampf gegen Natur und Elemente ist seine Leidenschaft gewesen. Trotz der körperlichen Strapazen erfüllte es ihn mit Stolz, hohe Berge zu erklimmen. Wo sind seine Kraft und Ausdauer? Diese Fähigkeiten, für die er hart trainierte, hatte er immer zu schätzen gewusst. Nie hatte er etwas als Selbstverständlichkeit betrachtet. Was ist passiert? Wie hat er zu diesem Gerüst aus Haut und Knochen werden können? Schon immer war sein Tun geprägt von Unabhängigkeit und der Verantwortung, anderen zu helfen und sie zu stützen. Dafür hat man ihn sehr geschätzt. Es klingelt. Natürlich regt er sich nicht. Die Anstrengung wäre zu groß und außerdem haben die wenigen Personen, die ihn noch besuchen, einen Schlüssel. Es ist sinnlos, sich darauf zu verlassen, dass er die Tür öffnet. Es klickt und die Tür geht auf. Er hört seine Tochter rufen. Sie tritt ins Zimmer, beugt sich zu ihm hinunter und tätschelt ihm die Schulter. Wie er die Geste hasst. Er fühlt sich wie ein kleines Kind, dem man zur Beruhigung über den Kopf streichelt. Mit seltsam ferner und leiser Stimme fragt sie ihn, wie er sich heute fühle. Er fühle sich erbärmlich, lautet seine Antwort. Erschrocken sieht seine Tochter ihn an und fordert ihn auf, die Antwort zu wiederholen. Leicht verärgert versucht er erneut zu sprechen. Aber es will ihm nicht gelingen. Abrupt wendet sich die Tochter ab. Warum tut sie das? Warum ignoriert sie ihn? Hält sie ihn für senil? Sie nimmt die Decke vom Sofa, räumt die Medikamente in die Box und legt ein paar Briefe auf das Tischlein mit der gesprungenen Glasplatte. Ob diese heute gekommen sind, will er wissen. Die Tochter steht auf, geht in die Küche und bringt ihm ein Glas Wasser. Dabei hat er keinen Durst. Er deutet mit zitternder Hand auf die Umschläge. Gedankenverloren sortiert die Tochter die Umschläge der Größe nach und legt sie zurück aufs Tischlein. Ob sie die Briefe eigentlich öffnen soll, will sie wissen. Das hat er doch die ganze Zeit gemeint, verdammt nochmal! Langsam beginnt sie, die Umschläge mit dem Brieföffner aufzuschlitzen. Auf seinen fragenden Blick hin murmelt sie etwas von Rechnungen. Nie hat er so viele Mahnungen erhalten wie jetzt im Alter. Er kann sich nicht entsinnen, jemals so viel gezahlt zu haben. Früher sind es immer nur die Miete oder später die Hypothek, Strom, Wasser und Ähnliches gewesen. Jetzt wird offenbar alles komplizierter. Menschen, mit denen er sein Leben lang nie zu tun gehabt hat, verlangen Geld oder behaupten, er habe vergessen zu zahlen. Wie kommen die dazu? Hat er nicht immer gearbeitet und alles beglichen? Es können sich auf diese Art doch unmöglich Schulden angehäuft haben. Wenn man sein ganzes Leben lang arbeitet und nur das Nötigste braucht, wie kann man da im Alter Schulden haben? Auch der Kredit bei der Bank ist doch längst beglichen. Was sollen das denn für Rechnungen sein? Er erschrickt, denn dieses Mal hat er sich selbst nicht verstanden. Die letzte Silbe hat er sogar verschluckt. Seine Sprache. Nie hätte er es für möglich gehalten, dass er die Fähigkeit zu sprechen verlieren könnte. Doch nun ist jedes Wort einer Bewegung gleich, das ihn Anstrengung kostet. Immer hat er selbstverständlich, ohne darüber nachdenken zu müssen, Lippen und Zunge Sätze formulieren lassen. Er beruhigt sich. Beschämt wendet er den Blick von seiner Tochter ab. Er wünscht, sie wäre fort. Seine Dankbarkeit für ihre Fürsorge steht außer Frage, aber nie hat er gewollt, dass ihn ein geliebter Mensch so schwach und hilflos sieht. Schließlich hat er sein ganzes Leben die Rolle des Versorgers übernommen. Jetzt findet er sich in einem Moment finanzieller, körperlicher und geistiger Armut wieder. Und seine Tochter muss alles mit ansehen. Innerlich flucht er. Sie aber bleibt still sitzen und mustert ihn besorgt. Zu allem Überfluss schmerzt ihn schon wieder der Rücken. Unweigerlich stöhnt und krümmt er sich. Sofort springt die Tochter auf und fasst ihn unter seinen rechten Arm. Sie wolle ihm aufhelfen, erklärt sie. Im Bett sei es bequemer für ihn. Er hasst das Bett. Einmal darin liegend, wird es lange dauern, bis er wieder in der Lage sein wird, aufzustehen. Und doch kann er nichts tun, als sich zu fügen. Die Schmerzen sind zu stark und er ist unfähig, sich dem Griff der Tochter zu entziehen. Offenbar merkt sie, dass er sich nicht fügen will. Er soll doch bitte aufhören, sich zu wehren. Der Arzt habe es doch erklärt. Ja, das hat er. Jedoch sind ihm nur noch Fetzen des Gesprächs im Gedächtnis geblieben. Wenn er früher noch kritisch jeden Quacksalber hinterfragt hat, war er zur Zeit seiner Erkrankung schon nicht mehr in der Lage, den Erläuterungen des Arztes in Gänze zu folgen. Unbeteiligt hat er stumm alles über sich ergehen lassen, als der Arzt von Bewegungshemmung, Dopaminmangel und Muskelstarre sprach. Dabei hat er ununterbrochen genickt. So sehr sich die Tochter auch bemüht, fühlt sich jede ihrer Berührung an, als wolle sie ihm den Arm ausrenken. Er hält es aus. Dennoch ist der Gang vom Sessel zum Bett wie ein Marathon. Genug gejammert. Noch mehr Mitleid erträgt er nicht. Endlich liegt er auf dem Bett. Ohne zu fragen, legt die Tochter die schwere Decke auf ihn. Er ist müde geworden. Andauernd fallen ihm die Augenlider zu. Doch schnell öffnet er sie wieder. Er will nicht schlafen. Sie ist doch noch da. Als er wieder erwacht, weiß er nicht, wo er ist. Sein Körper scheint taub zu sein. Zumindest fühlt er keine Schmerzen, was eine willkommene Abwechslung ist. Doch schon nach kurzer Zeit bereiten seine Gelenke und der Rücken ihn ein Martyrium, das so sehr auch versucht, die Qual zu mindern, nicht endet. Egal wo er ist, er muss etwas ändern und will nach dem Galgen über sich greifen. Der Befehl wird an seinen Arm geschickt, doch es tut sich nichts. Ihm fällt ein Zitat von Wilhelm von Humboldt ein, der auch an Parkinson gelitten hatte und andere Bewegungen nutzte, um alltägliche zu ersetzen. So hatte dieser tanzend die Krankheit überlistet. Er nutzt die Erinnerung an Tanzkurse aus der Jugend, aber es hilft nichts. Was auch immer er probiert, sein Körper durchschaut den Betrugsversuch. Offenbar kennt er diesen Trick bereits. Doch woher? Resignierend lässt er es bleiben und sieht sich um. Er muss wohl in seiner Wohnung sein. Aber wie ist er ins Bett gekommen? Ist er alleine? Sein Verstand ist träge wie sein Körper. Er vermag es nicht, sich noch irgendwelchen komplexen Aufgaben zu stellen. Nie hat er so werden wollen. Nie hat er so verkümmern, so bemitleidenswert enden wollen. Wo ist seine Kraft? Wo ist sein Wille? Wo ist sein früheres Ich? Ist es möglich, dass man alles verlieren kann? Er weint. Auf seinem Nachttisch neben sich sieht er einen Bilderrahmen. Die alte Fotografie zeigt ihn auf einem Berggipfel. Wenn er sich nur erinnern könnte, welcher Berg das ist. Doch je mehr er sich anstrengt, sich zu erinnern, desto schläfriger wird er. Die Tränen noch nicht getrocknet, die Glieder erschlafft, der Atem schwer. Verschwindet das jugendliche Gesicht vor seinen Augen.